Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Hamburg auf der D3Con. Vor mir sitzt Jannis Kube. Er ist Senior Manager Programmatic Advertising bei Kongstar. Hallo Jannis.
Hallo.
So, Programmatic Advertising, das ist ja das Ding, was immer mehr am Kommen ist, schon über die letzten, Gott, 8 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung, aber immer noch stärker am Kommen ist und immer mehr Werbeinventare werden Programmatic abgespielt. Was sind die Fragen, die dich momentan bewegen rund um das Thema Programmatic?
Ja, Fragen, die mich aktuell bewegen, sind, wie sich der Channel weiterentwickelt. Was sind irgendwie auch morgen oder im nächsten Jahr die, ich sag mal, heißen Themen?
Und was sind sie denn?
Wir haben, also die heißen Themen, die wir identifiziert haben, aber für uns heißen Themen sind erstmal der weitere Aufbau einer First-Party-Datenstrategie.
Also es ist absolut
immer wichtig.
Also absolut.
Und das ist wie, ja, das ist dieses Fundament für uns, ne? Gerade irgendwie auch mit Wegfall von Cookies und sowas. Und da waren wir letztes Jahr sehr tätig. Wir haben eine eigene CDP geinhoused, ne, wo wir dann auch unsere CRM-Daten nutzbar machen können für Kampagnen. Dann ein weiteres Thema ist auch für viele andere Advertiser oder generell Unternehmen ist das Aufbrechen von Datensilos. Also dass du wirklich immer. Aber das ist oft. Man muss wirklich sagen, das ist irgendwie ein Buzzword für seit Jahren. Aber das wirklich die Unternehmen das auch so wirklich konsequent durchgezogen haben, das ist wirklich schwer, dass du einen zentralen Platz hast, wo du wirklich alle Daten drin hast. Ne?
Also sei es ja, ich sag mal, träum weiter, aber
wir dürfen den Traum nicht auf. Da sind wir mittlerweile aber schon fast bei uns. Ja, wir haben ein Data Lakehouse, also eine Mischung aus einem Data Warehouse und einem Data Lake.
Okay.
Und da werden alle Datenquellen zentralisiert, also alle Kampagnendaten fließen da rein, CRM-Daten fließen da rein, gegebenenfalls auch Marfo-Daten. Also es soll quasi alles reinfließen, was Sie haben.
Das fehlt noch, und das wäre jetzt meine erste Frage.
Ja.
Nämlich, wie sieht es mit, ihr habt ja ein Callcenter, wo ich anrufen kann und auch nochmal eine Frage stellen kann.
Ja.
So, und da stelle ich Fragen. Das heißt, da sind auch ganz viele Informationen. Und wie ist es mit den Informationen? Die sind meistens nämlich noch in den meisten Unternehmen irgendwo, die sind da hinten.
Ja, man muss ja natürlich auch da immer...
Ich weiß, ich stelle blöde Fragen.
Nee, aber das ist eine gute Frage sogar, weil man muss auch gucken, da ist ja immer noch das Thema des
Personenbezogen. Genau, jetzt kommt der wahnsinnig wichtige Punkt. Das ist natürlich, das darf gar nicht ohne Einwilligung. Das heißt, also personenbezogen darf die Daten natürlich nicht auswerten.
Genau.
Aber du darfst sie in irgendeiner Weise, also pseudonymisiert, verfügbar machen.
Genau, das ist auch der Weg, den wir haben. Ne? Also
genau.
Wir nutzen da eine, wie gesagt, eine CDP. Wir haben dann Data Cleanroom. Da werden Daten noch gehasht. Da ist der TÜV als Drittinstanz noch drin. Ja, genau. Also das ist nur dieses.
Pass mal auf, jetzt bin ich selbst ein bisschen überfragt. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Was ist juristisch? Also du darfst rauskriegen, dass ich, also die Daten, die auch aus dem Gespräch heraus entstehen, dass das ein Gespräch entstand mit einer männlichen Person, die so und so alt ist und ungefähr da wohnt. Das ist eigentlich, wenn du mit deinem Datenschützer redest, sind das Daten, die du in irgendeiner Weise verwenden darfst. Und das sind natürlich wertvolle Daten. Ja. Weil du sagst gerade Marfo-Daten, das ist Marfo vom Feinsten.
Ja, ich muss gestehen, ich bin kein Datenschützer, aber ich weiß, per Definition ist eine E-Mail und eine Adresse, gilt beides als personenbezogene Daten.
Aber Adresse heißt ja nicht Adresse postalischer, also Postleitzahl beispielsweise. Du kannst es auch noch runterbrechen, also es gibt die magische Zahl 5. 5 Haushalte sind ein Block, aber du musst ja nicht auf 5 gehen, sondern du kannst ja größere Cluster bilden. Aber zumindest mal Neukölln-Nord, Neukölln-Süd und Britz dann unten wieder ein bisschen anders. Also so kannst du schon vorgehen.
Wir sind da natürlich, was irgendwie auch die Nutzung unserer Kundendaten angeht, immer sehr
müsst ihr
sensibel vorgehen.
Das ist euer Kapital, natürlich.
Also aktuell ist es vor allem die E-Mail-Adresse, aber also ne, die gehashte E-Mail-Adresse, aber ja, wir können auch über, also auch, was auch irgendwie ein Thema ist, ist auch diese
Hyperpersonalisierung.
Genau, Hyperpersonalisierung und auch Regionalisierung der Daten.
Ja.
Also wir können über, ne, wir nutzen auch noch so Third-Party-Datenanbieter, die natürlich auch, Postwurfsendungen oder viele Daten aus, regionale Daten aus Postwurfsendungen haben, wo du dann auch wirklich Gebäude genau
anschauen kannst. Ja, genau.
Ganz genau. Aber was wir jetzt wirklich.
Das meine ich eben.
Genau, ja, ja, das, Daten, ja, die nutzen wir auch, ne? Und das gucken wir schon, dass wir, das dann irgendwie auch in Einklang bringen oder abstimmen.
Genau. Okay, gut. Und aber jetzt zurück zum Programmatic Advertising. First-Party-Daten, sagst du, sind sehr, sehr wichtig.
Gar genau.
Keine Frage, sind wir uns einig. Was sind noch Entwicklungen, die du beobachtest oder die bei euch gerade auf dem Radar haben im Bereich Programmatic?
KI, also ja. KI-Unterstützung oder KI-Assistenten ist auch gerade ein großes
bei
Thema.
Was?
Bei was? Programmatic.
Bei was konkret?
Für die Bidding quasi, als Bidding-Modifikator.
Ja, okay.
Das ist bei uns auch gerade ein sehr heißes Thema. Man muss natürlich immer irgendwie ein bisschen vorsichtig sein, dass man, KI ist auch oft irgendwie so ein Buzzword, ne?
Der kann
wie sagen, mach mal was mit KI, mach mal was Sinnvolles mit KI, um zu gucken auch, wo KI sinnvoll ist. Genau. Und das ist, was wir, im letzten Jahr viel vertestet haben, sind, unabhängige, KI-basierte Bidding-Algorithmen, also die jetzt nicht an eine DSP, also dieses Bring Your Own Algorithm. Das haben wir vertestet und haben wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Oder warte, andersrum, ich fange nochmal von vorne an. Diese Bidding-Algorithmen haben wir vertestet. Wir haben dafür unsere On-Site-Data genommen, also das sind auch die wichtigsten KPIs für diesen Programmatic-Channel, sowas wie qualifizierter Traffic. Haben da einen direkten Connect zu dem KI-Agenten gemacht. Das heißt, der KI-Agent optimiert auf unsere On-Site-Data.
Super.
Und da sehen wir sehr, sehr große Erfolge.
Super, weil dann hast du ein klares, das ist nämlich ganz wichtig, du hast ein klares Ziel der Optimierung und hast eine Rückkopplung, die relativ zügig geht auch.
Ja.
Bei Programmatic, weil das ist ja quasi in Echtzeit, dass dann auch die Reaktionen kommen und die du messen kannst. Und dann kommst du auf eine Qualitätsverbesserung möglicherweise.
Genau, und ich kann schon mal aus dem Nähkästchen plaudern, 3 Zahlen. Also wir haben irgendwie den CPA im Schnitt um 40% gesenkt, wir haben CPM, CPC um 30% gesenkt, CTR um 40% gesteigert. Und was wir ausgerechnet haben, was jetzt auch super spannend ist, was haben wir dadurch an menschlicher Optimierungsarbeit eingespart. Und dann kommen wir auf, sage und schreibe, 3 Monate. Also haben wir eigentlich genau, können wir genau dieses Potenzial, was vorher in so Bit-Optimierungen ging, können wir jetzt halt in andere Themen stecken. Und wir sind halt trotzdem noch verbessert. Ne? Also das ist wirklich ein ganz großes Thema. Ein zweites großes Thema, wo wir gerade dran sind, ist ein Agentic Framework aufzubauen.
Oh, ja. Das klingt gut. Framework, auch gleich.
Framework,
okay.
Ja.
Also ihr habt einen Oberagenten und der hat wieder seine Unteragenten.
Genau, korrekt. Der Oberagent ist quasi wir nennen das Data Insight Engine. Da würden quasi auch alle unsere Daten reinfließen, die wir jetzt verwenden wollen. Also es wären auch, weiß nicht, First-Party-Daten, das wären Kampagnendaten, das können auch Marktdaten sein, das können Third-Party-Daten sein. Dann sagen wir mal, wir haben ein bestimmtes Produkt, was beworben werden soll, sagen wir mit einem Prepaid-Produkt. Dann hat dieser KI-Agent in dieser Data Insight Engine identifiziert dann bereits Problemstellungen. Also was versteht der User überhaupt die Message, versteht der User überhaupt das Produkt und gibt Handlungsempfehlungen. Und diese Handlungsempfehlungen werden dann automatisch in so einen Smart Briefing Hub reingepusht. Also das ist quasi, dann kann der Anwender quasi mit dem KI-Agenten auch chatten. Kriegt dann quasi, kriegt ein Briefing erstellt. Ne? Das wären die Zielgruppen, die Werbemittel-Message sollte die sein, die Gestaltung sollte so aussehen. Und dieses Briefing wird dann direkt in ein Masterbanner übersetzt und dann entsteht halt so ein Echtzeit-Optimization-Loop.
Wer hat euch diese Agenten gemacht? Habt ihr die selbst gebaut? Wie seid ihr da zugekommen?
Also wir haben quasi das, die Framework-Architektur haben wir quasi selbst entworfen und sind da aber...
Mit N8N, mit Langdoc oder wie seid ihr da rangegangen?
Ja, wir haben es erstmal quasi auf Papier gebracht, wie das aussehen könnte und wir arbeiten da mit einer Agentur zusammen.
Okay, die das für euch gemacht haben.
Genau. Oh ja, wir sind auch, also noch nicht gemacht haben. Wir sind gerade in der Umsetzung. Also wir sind im ersten Test gerade. Okay. Was da auch noch super spannend ist, ist das Thema, dass wir auch natürlich Testimonials oder Content halt quasi KI-basiert erstellen können. Und da haben wir auch mit der Agentur einen, wie soll ich das nennen, einen, weil das Problem ist ja oft, dass KI-Models als KI-Models identifizierbar sind heutzutage noch. Mhm. Wir haben quasi einen Verschlechterungs- oder die Agentur hat einen Verschlechterungsfilter erstellt, dass diese KI-Models realistischer aussehen.
Also was meinst du jetzt mit KI-Models?
Also, wenn wir jetzt irgendwelche Testimonials haben, die wirklich so full KI erstellt sind.
Okay, also Fotos von Personen.
Also fiktive, also Personen, die es nicht gibt, durch die KI gestellt.
Genau.
Die
waren in der Vergangenheit nicht okay, oder wie?
Nein, es geht da vielleicht, es wird dann auch vielleicht um Effizienz gehen, dass wir vielleicht schneller reagieren können, vielleicht Shootings sparen können.
Überhaupt keine Frage.
Genau.
Das heißt, da sagt ihr, die sind auch ersetzbar oder im Gegenteil, die sind sogar die sind besser als echte Models, weil ich sie individueller, ich kann ja jeder Zielgruppe quasi ein Model zuordnen und sagen, mit dem Model kriegen wir die höchste Response-Rate.
Ja.
Das ist ja, da gibt es ja gigantische Möglichkeiten.
Genau. Und es ist noch gar nicht, wir testen viel rum, also das heißt noch gar nicht, dass wir Models quasi ersetzen wollen. Was wir nämlich auch machen, dass wir Models, die wir aktuell shooten, so shooten, dass die KI diese Models in verschiedene Positionen bringen können. Wir sind aktuell da noch sehr im Testing. Ja. Wir testen alle Varianten aus.
Ja, genau.
Genau. Und das ist so ein größeres Projekt, was man dann, also so ein Framework kann man dann ja auch noch weiterspinnen. Ne? Dann könnte man irgendwie sagen, dieses Briefing, was in diesem Smart Briefing Hub erstellt wurde, könnte man noch an eine DSP pushen, die vielleicht auch einen KI-Agent hat, dass dann quasi KI-Agent und KI-Agent kommuniziert und dass du dieses Briefing
dann wird in Zukunft das wird in Zukunft der Fall sein und damit beschäftigt ihr euch heute schon.
Genau.
Mhm. Wow, nicht schlecht.
Genau, aber das sind eigentlich so die großen Themen, die wir gerade programmatisch verfolgen.
Okay. Und die kleinen Themen, die vor Jahren hier noch diskutiert werden und zum Teil immer noch Identity Solutions und wie kommen wir da ran und so weiter, das sind Sachen, die sind heute als Standard, da verlasst ihr euch auf die Agenturen, dass sie das einigermaßen hinkriegen und habt nur noch eure Bidding-Optimierung und sagt, uns interessiert nur noch, was am Ende rauskommt.
Genau, mehr oder weniger. Also es ist ja trotzdem auch auf viel manuelle Arbeit auch von der Agentur, aber
keine Frage.
Wir versuchen halt schon viel zu automatisieren.
Und die Agentur, mit der ihr zusammenarbeitet, darfst du sagen, wer das ist? Also die sind mit KI auch einigermaßen fit, weil das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Also bei euch ist es so, dass die Agentur eben dieses ganze KI-Know-how aufgebaut hat und euch jetzt einen besseren Service anbieten kann als in der Vor-KI-Zeit.
Ja.
Wer ist das?
Ich müsste nochmal checken, ob ich es nennen darf.
Ja, genau.
Ich kann es mal einfach nennen. Die Agentur, mit denen wir es aktuell umsetzen, heißt Ad2, eine Düsseldorfer Digitalagentur.
Und okay, eine Digitalagentur, und das ist ja schon vom Namen her prädestiniert dafür, weil die müssen ja sehen, dass sie im Wettbewerb stehen mit den ganz, ganz großen weltweiten Agenturen, die natürlich auch wieder KI-Agenten bereitstellen.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass die besser sind, ja?
Nee.
Und da muss man dann wirklich gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt, dieses ganze Ökosystem. Aber Tatsache, dass jeder seine Agenten produziert.
Ja, genau. Das ist halt wirklich, ist halt gerade viel Learning by Doing. Wir müssen viel austesten, was für uns halt funktioniert, wie es funktioniert. Das ist ja wirklich allein schon, von den ganzen Tools, das kann sich ja wieder in 4 Wochen ändern. Also irgendwelche Tools, die vor 4 Wochen aktuell waren, sind schon wieder out, ne? Darum müssen wir ein sehr lebendiges Konstrukt aktuell.
Ja, dann kannst du davon ausgehen, das Interview kannst du bei einem im Jahr ist das Historie. Und du wirst sagen, oh Gott, was war denn das? Wir sind im Moment in einer extrem schnellen Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl.
Ja. Gerade mit dem, also es ist ja, glaube ich, überall durch diese starke oder diese schnelle Weiterentwicklung von KI, es ist ja, glaube ich, in allen Feldern. Und klar, hier Programmatik ist ja auch ein Bereich, der ja schon immer auf, ja, jetzt keine Agentic AI, aber ja schon immer irgendwie KI-basierte Algorithmen, mit einem Algorithmen gearbeitet hat, dann ist es natürlich irgendwie die logische Konsequenz, dass sich das da vor allem irgendwie manifestiert, ne?
Ja. Jetzt interessiert es euch natürlich primär erstmal herzlich wenig, wie sich das Gesamtsystem entwickelt und dass 50% der Werbegelder an die großen amerikanischen Plattformen gehen sollen. Ihr sagt, wir wollen Ergebnis haben. Aber gibt es von dir irgendwelche Erfahrungen oder wie bewertest du das? Die großen Plattformen, die einfach perfekte Systeme haben, die ihre in ihren Gated Walls eben wirklich auch die Kunden sehr präzise kennen und euch einen tollen Service anbieten können, versus eben diese fragmentierte Landschaft des Content-Media-Bereichs. Mhm. Wie ist da deine Herangehensweise? Was ist da deine Sichtweise?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da eine sehr pragmatische Sichtweise.
Auch logisch, klar.
Was konvertiert, konvertiert. Und das, also.
Und was ist deine Beobachtung?
Es ist gemischt. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass die wirklich großen oder diese Wallet Gardens unbedingt besser performen.
Das ist eine wichtige Aussage, eben. Genau. Das ist nämlich eine wichtige Aussage. Es wundert mich manchmal auch, dass die angesichts ihrer Fähigkeiten und ihrer theoretischen Fähigkeiten, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand sagt, die müssten doch eigentlich punktgenau mir genau diese Zielgruppe bieten. So ganz optimal ist es nicht. Siehst du auch so?
Ne, sehe ich genauso. Wir haben auch, also wir haben eine relativ breite DSP-Landschaft oder breites Setup bei uns und
die Aufgabe lautet ja, Jungs, macht was draus.
Genau.
Und dann gucken wir.
We see, ne? Wer gewinnt, gewinnt. Irgendwie, ja, genau. Das ist irgendwie so unsere, also herangeht, da sind wir sehr pragmatisch.
Logisch. Das heißt, ihr mixt beides, also ihr sagt, klar, brauchen wir die großen sozialen Netzwerke, das ist eine Herde, die Reichweiten bringen, das ist überhaupt keine Frage, aber genauso brauchen wir auch andere Sachen.
Ja. Und womit wir uns auch noch wirklich befassen, ist auch die Wirksamkeit von bestimmten Channels, also sowas wie Programmatic Display, ne?
Mhm.
Das sehen wir auch in unseren MMM-Analysen, dass die Kurve ja schon nach unten zeigt und du hast irgendwie so eine starke Fragmentierung auch in der Nutzung, ne? Es geht natürlich irgendwie viel auch zu Social, weil einfach auch die User, also die neuen Generationen wachsen damit ja schon auf. Also das wird...
Ja.
Darum muss man auch immer gucken. Ich glaube, was wir auch haben, dass wir uns immer wieder hinterfragen müssen oder auch so Channel hinterfragen müssen, wie Display ist das oder wie wollen wir das irgendwie auch budgetär allokieren? Wollen wir irgendwie Budgets rüberschieben? Mhm. Weil irgendwie nur so kann man das Konstrukt auch weiterentwickeln. Ne? Also, dass man sich immer wieder hinterfragt und nicht irgendwie an bestimmten oder an bestimmten Logiken irgendwie festhält. Ne? Das
Thema Bewegtbild, also gerade sagst du, wird ja viel bei euch auch in die Richtung gehen, Bewegtbild, Kurzvideos.
Mhm. Ja, also Bewegtbild sowieso.
Mhm.
Was wir jetzt oder wie wir auch Bewegtbild viel einsetzen, ist, dass wir zum Beispiel CTV-Platzierungen, dass wir diese immer inkrementell zu unseren Above-the-Line-Werbemitteln einsetzen, also zu einer TV-Kampagne, dass wir wirklich gucken, es gibt ja auch heutzutage Anbieter oder verschiedene Ansätze, dass du wirklich diese inkrementellen Datensätze auch identifizieren kannst und wir gucken halt, dass wir User nicht unbedingt doppelt ansprechen. Ne?
Ja, klar.
Genau,
Und das heißt also eine Kampagne und auf dem einen Channel und dann erstmal ein bisschen Pause und dann auf einem anderen Channel, um eben im MMM eine Messbarkeit
zu stellen. Genau so, oder halt, dass man schon sicherstellen kann, man ist wirklich mit dem Channel irgendwie inkrementell schon unterwegs. Dann kann es ja teilweise auch kann es ja teilweise auch gleichzeitig geschaltet werden. Aber
was heißt denn das? Also in den Channels inkrementell? Also für mich jetzt, erst machst du das eine und dann machst du das andere.
Ja, inkrementell heißt in dem Sinne für mich, dass du die Kontakte, also dass du versuchst, die User, die du über den linearen Spot kontaktierst, das nicht unbedingt nochmal zu kontaktieren und dass wir mit CTVR in die Bereiche gehen, wo wir die User, also wo wir keine User
haben. Ja, das heißt aber, du musst sie auf der Website wiedererkennen, weil du hast ja gesagt, optimiert wird es auf die Aktivität auf der Website. Und da ist die Frage der Wiedererkennung.
Gut, da ist die Frage, ja gut, das auch, da ist die, ich würde jetzt bei so einer CTV-Kampagne, ist sehr upper-funnig, da würde ich jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht der qualified Visitbringer, aber genau. Also es geht auch viel, es gibt ja Anbieter heutzutage, die sowas identifizieren können über Plattformen. Da versuchen wir halt, mit solchen Ansätzen versuchen wir halt irgendwie einen Mehrwert zu schaffen.
Okay. Welche Rolle spielt ein Out-of-Home, Digital Out-of-Home bei euch und was ist deine Einschätzung? Es wird ja auch so ein bisschen, na, ich sag nicht hochgejubelt, aber die Zahlen zeigen auf jeden Fall sehr, sehr deutlich nach oben. Das heißt, da müsst ihr natürlich auch mitspielen.
Ja, genau. Also wir setzen Digital Out-of-Home in größeren Brandkampagnen ein, haben aber keinen starken Fokus auf Digital Out-of-Home. Es ist innerhalb der Full-Funnel-Planung ein Part, aber ich würde eher sagen, ein kleinerer Part. Und auch hier setzen wir jetzt über unsere Programm oder über unsere DSPs programmatisch setzen wir kaum Digital Out-of-Home-Kampagnen aus. Also ich glaube, ich habe in meiner Zeit bei Kongster eine aufgesetzt. Das läuft dann auch viel über unsere Media-Agentur einfach, ne, die dann halt klassisch Out-of-Home mit Digital Out-of-Home kombiniert.
Okay.
Genau, das ist so ein bisschen. Aber es ist wirklich kein Fokus-Channel bei uns.
Okay. Gibt sonst irgendwas, was du nicht gesagt hast, rund um Programmatic Advertising, was noch mit aufs Band sollte?
Ne, ich glaube, das sind so.
Macht Spaß, der Job?
Ja. Ich bin ja so ein Hybrid. Ich mache ja auch viel so Martech-Themen, macht mir mittlerweile fast noch mehr Spaß. So Architekturen aufbauen und sowas.
Ja. Ja, es wird auch immer mehr noch spielen.
Ja, aber nee, macht Spaß auf jeden Fall. Ist ja sehr ein sehr dynamisches Feld, ne? Also es ändert sich halt, ich glaube, ich habe keinen Tag gleich irgendwie dem anderen, ne? Das ist ja eigentlich ganz schön. Also ich weiß nie, was mich irgendwie am Tag erwartet, ne, wenn ich ins Büro gehe.
Das ist ein wunderbares Schlusswort für den Podcast. Vielen Dank. Danke für das
Zeit genommen, Mike.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.